Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute mit dabei ich, Bastian, alias Fendus Board Games und
Phil, alias The Hop Meeple. Servus.
Hallöchen. Heute haben wir wieder eine
gespielt.
Juhu.
Eine schöne gespielt. Ist ja immer wieder, mal wieder euch einen Download geben, was wir quasi gespielt haben. Nicht nur quasi, was wir gespielt haben und was wir darüber denken.
Ja, und wir sind ja schon alt, wir vergessen das ja sonst. Und deswegen müssen wir das auch immer jede zweite Mal machen.
Nein, Quatsch. Nein, ihr fragt danach, ihr bekommt es. Genau. Jo. Dann würde ich sagen, without further ado, wie man so schön bei den englischen Creatoren so hört, starten wir doch gleich los. Soll ich, magst du?
Ja, mach du. Ich hatte, genau, ja, dann starte du in altgewohnter Manier.
In altgewohnter Manier, sehr schön. Dann würde ich gleich anfangen mit einem Spiel, was bei Repos Production rausgekommen ist, von Maxime Rambour oder Rambour, und zwar für die
Rambo.
Krone.
Also, ich dachte, jetzt wird's blutig.
Rambour, und das heißt, das Spiel heißt Für die Krone.
Ah.
Ich war erst etwas abgeschreckt von einem relativ doch sehr knuffigen Cover.
Ja, ich habe es auch mir angeguckt. Ja.
Also ein blauer Hintergrund, ganz viele Tiere drauf, aber so ein bisschen so Mittelalter, so also Renaissance-mäßig angezogen wie so Aristokraten. Aber ich schweife schon ab, lass mir doch gleich mal gucken, was es denn ist. Ich möchte das auch mal vorlesen, den Flavortext. Nach langer Zeit des Streits unter Zwietracht haben sich eure Familien zusammengetan und eure Königreiche vereint. Doch wer wird die Krone tragen dürfen? Gebt alles in diesem Kampf um die Krone, um den Thron zu besteigen. Über 4 Runden heuerst du Untertanen an, entsendest maskierte Diebe, erhöhst deinen Einfluss und nutzt Magie, damit die anderen ihre Rubine verlieren und du am Ende dieses Wettstreits die Krone erlangst. Das Schöne ist, ich habe eigentlich schon fast das ganze Spiel erklärt, weil es ist wirklich sehr einfach gehalten. Man hat Karten ausliegen. Und wenn man dran ist, dann kann man Karten entsprechend kaufen. In der ersten Runde darf man 2 Karten kaufen, in jeder weiteren Runde nur 1. Und das Schöne ist, jeder Spieler hat eine Box. Da sind am Anfang ein Familienerbstück drin, das ist Juwelenwert. Und man hat am Anfang auch Geld, womit man auch die Karten kaufen kann. Wir haben auch das auch. Also hat man nicht so oft, habe ich zumindest mal noch nicht so oft im Spielen gesehen, auch noch Sleeves für die Karten. Denn jede Karte, die man kauft, steckt man in einen Sleeve rein. Und auf dem Sleeve, auf dem Hintergrund, also der Rücken ist überall gleich, aber vorne ist dann quasi noch dein Wappen drauf, damit man dann entsprechend nachher auch weiß, von wem oder wem diese Karte ist. Denn jede Karte, die die Spieler kaufen, kommen nicht zu uns, sondern werden auf einen Stapel gelegt. Und nachdem jeder Karten gekauft hat und dieser Stapel quasi aufgefüllt wurde, wird dieser Stapel gemischt. Am Anfang liegen da auch noch 2, sag mal, Random-Karten, die niemandem gehören, drin. Und dann deckt man eine Karte nach der anderen auf. Was möchte man denn jetzt machen über vier Runden? Wir versuchen, am Spielende am meisten Einfluss zu haben oder Rubine zu haben, und der oder diejenige mit den meisten Rubinen gewinnt. Es gibt dann halt noch 2, 3 kleine Wertungen, die sind jetzt aber gerade nicht so interessant. Das Schöne ist halt, man muss, wie gesagt, das Schöne dabei ist, dass dieser Kartenstapel aufgedeckt wird, und auf jeder Karte sind ja Effekte drauf. Sind meistens für sich selbst, also wenn meine Karte sich auf mich bezieht, dann bekomme ich zum Beispiel Rubine oder Geld. Es gibt auch Karten, die sich auf andere beziehen, wo man dann eben sagt, okay, der eine muss jetzt einen Rubin abgeben, dann darfst du halt auch aussuchen, wer am Tisch einen Rubin abgeben muss. Dann gibt es noch diese Effektkarten, die sind auch noch ganz lustig. Da guckt man relativ schnell nach Mehrheiten, weil es gibt, sagen wir mal, 3 Währungen im Spiel. Gold, Rubine, Siegpunkte sind, und maskierte Verbrecher oder Räuber, Und die kann man sich auch gegenseitig zuschustern. Und wenn es dann so zum Beispiel diese Karte aufgedeckt wird, derjenige, der die meisten von diesen Räuber-Tokens hat, der muss dann 2 Rubine abgeben. Es ist, das war es schon mehr oder weniger an Regeln, ja. Es ist ein munteres Hin und Her, sehr chaotisch am Tisch teilweise, wie man sich halt gegenseitig versucht, eben das Ganze, die ganzen Rubine wegzukriegen, damit einer ausscheidet. Denn das ist auch nochmal eine Möglichkeit, dass das Spiel zu Ende geht. Man kann auch frühzeitig das Spiel beenden, sobald ein Spieler aus der Runde ausscheidet, weil er keine Rubine mehr hat, zum Beispiel eine Rubine abgeben muss, weil keine mehr hat, dann war es das eben und dann zählt man dann frühzeitig eben die Rubine zusammen. Derjenige oder diejenige, der ausgeschieden ist, ist auf jeden Fall der Verlierer. Da muss man ein bisschen frustresistent sein. Es ist aber, es macht irgendwie total Bock. Und das Lustige ist, ich habe nämlich auch schon gehört, ja, das ist für Kinder nichts etc. Glaube ich nicht. Du kannst das wunderbar mit Kindern mit 7, 8 Jahre aufwärts spielen. Man sollte es vielleicht nicht die Kinder allein spielen lassen, weil man kann sich da schon ein bisschen gegenseitig nerven. Aber wenn man das ab kann, ist das echt super. Wir haben es mit unseren Kids gespielt. Die haben sich so kaputt gelacht die ganze Zeit. Und jetzt kriegt der Papa ein Rubin, muss Papa ein Rubin zahlen. Jetzt kriegt die Mama noch ein Verbrecher-Token etc. Und das ist halt echt ganz lustig. Ich hatte wenig erwartet und war dann doch überrascht. Es ist jetzt nichts, was für die Ewigkeit burnt, muss man auch dazu sagen. Es ist aber ein schönes kleines Familienspiel. Du kannst es zwischen 3 und 5 Personen spielen. Ich glaube auch, man sollte auch 4 oder 5 Personen sein, um das zu spielen, dass da einfach diese Bewegung reinkommt. Und ja, schnell gelernt, schnell durchgespielt, beziehungsweise auch frühzeitig mal früher aufgehört, weil es mir immer öfter passiert, weil sie dann doch alle sich gegen mich verbündet hatten. Ja, war ganz lustig.
Dann ist er weinend weggegangen und dann war es das.
Nein, ich meine, das ist halt schnell gespielt, ja. Also diese 30 bis 45 Minuten, die draufstehen, das spielst du kürzer. Gefühlt hast du 20 Minuten, bist du da durch oder Viertelstunde, wenn du da halt mal wirklich rausfliegst. Weil Rubine kannst du auch ausgeben als Geld. Also du kommst durchaus auch mal in diesen Zwang, wo du sagst, okay, ich kaufe mir noch die teurere Karte, obwohl ich jetzt kein Geld habe oder zu wenig und bezahlst in Rubine. Und wenn du dann nachher nachziehst und alle gucken auf dich und sagen, hey, du zahlst jetzt Rubine und du dann blank bist, ja, dann hast du auch verloren.
Okay.
Ja. Sieht knuffig aus. Ist cool.
Ich habe das ja auch hier liegen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich bin noch gespannt, aber habe auch jetzt einiges Gutes davon gehört, dass es sehr spaßig sein soll. Also für schnelle Runden, so wie du sagst.
Ja.
Ich bin mal gespannt. Muss ich mir mal angucken. Ich finde, es sieht sehr optisch sehr schick aus.
Ja, also ich hatte tatsächlich erst, als ich gesehen habe, 8 Plus und dann mit den Illustrationen dachte ich mir schon zuerst, ist das jetzt ein Kinderspiel? Aber es ist dann doch am Ende des Tages eher ein Familienspiel. Also Kinderspiel als Standalone würde ich sagen, nein. Aber Familienspiel auf jeden Fall.
Ah, okay. Ja, muss ich mir das doch mal angucken. Gut, dann komme ich mal zu meinem ersten Spiel. Mein erstes Spiel ist ein Affenspiel.
Ein Affenspiel.
Das war's. Wir sind raus. Und nein, es geht nicht um Lego, Monkey, was auch immer.
Das ist jetzt mein Guess gewesen, aber darüber hatten wir ja schon mal gesprochen.
Ja, genau. Nein. Es ist das ist Shadow Theater, die Legende des Affenkönigs. Ich von Sun Wukong. Und ich kenne so lustigerweise die Filme davon. Die gibt's nämlich auch. Über den Affenkönig. Also eine Realverfilmung aus dem, ich weiß gar nicht, chinesischen oder japanischen Raum.
Okay, naja, auf jeden Fall. Sagt mir gar nichts.
Kennst du nicht?
Nee, gar nicht.
Wird dann zu Stein und dann wollen sie ihn wieder befreien, weil mit seiner Waffe können sie ihn, dann wird er irgendwann wieder lebendig. Das ist egal. Das ist ein anderes Thema. Aber was ich hier wirklich sagen muss, es ist eine super schön gestaltete Verpackung und das Material ist auch toll. Also, weil da gehe ich jetzt mal als erstes drauf ein. Wir haben nämlich, es ist wirklich wie so ein kleines Theater aufgebaut. Du hast eine kleine Verpackung und die kannst du in der Mitte öffnen, hat so einen Magnetverschluss und dann eröffnet sich links und rechts, hast du dann so farbige Welten. Also links hast du so einen blauen Bereich, rechts hast du so einen pinken Bereich. Und in der Mitte liegt erstmal noch die Anleitung. Wenn du die rausnimmst, hast du dahinter noch so eine grüne Landschaft. Mit alles so mit asiatischem Touch. Und da unter dem Grünen ist das ganze Spielmaterial. Da hast du dann so kleine Holzäffchen drinne, hast Jadesteine drinne und hast so kleine Pfirsiche drinne. Und natürlich den Affenkönig. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig vom Thema her. Und noch jede Menge andere Sachen. Wir haben nämlich dann noch Drachenwaffen. Das sind dann so Karten. Ja, und im Grunde genommen baust du dieses gesamte Areal an auf. Du hast nämlich dann auch noch so einen Double-Layer-Spielplan, wo du da mit Vertiefung, die legst du dann vor dich hin in die Mitte und kannst dann dieses als Hintergrundbild, kommt nämlich dann die ganze Packung hinten gegen. Und es sieht total schick aus, muss ich sagen.
Na, ich sehe es auch gerade. Ich habe noch nicht davon gehört tatsächlich. Ja. Ich sehe es auch gerade. Sieht echt, ja, anders, also schick aus, auch mal ein bisschen anders, ne? Also
ja, klar, es ist in so einem Schattenlook, deswegen, ne?
Genau,
Schattentheater-mäßig, genau. Ja. Und das sieht, ich finde das total genial. Und
naja, auf jeden Fall. Zwei-Personen-Spiel.
Ja, das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, genau. Cool. Und das ist vor allem super, glaube ich, für unterwegs, weil du alles da schön drin reinpacken kannst, das ist echt klein und knuffig. Es wird auch super schnell gespielt, 20 Minuten ist angegeben. Ich glaube, wir hatten es sogar in 15 Minuten runtergerockt, weil unser Ziel ist es, der Erste, der zwei Runden gewinnt, der hat das Spiel komplett gewonnen. So, deswegen, es gibt drei Laternen. Ne? Bei Gleichstand so 1-1, dann hast du noch die dritte Runde, sonst spielst du halt nur zwei Runden, je nachdem. Eine Runde geht so, dass wir erstmal, einer kriegt drei Äffchen von diesen kleinen, die sind nämlich dann später zum Einsetzen für bestimmte Aktionen, weil es gibt drei Aktionen, dafür diese farbigen Hintergründe, den blauen, grünen und pinken. Wir haben bei dem blauen Hintergrund haben wir nämlich die Aktion, wenn wir da ein Äffchen einsetzen. Wir haben nur drei Punkte, wo wir diese Affen einsetzen können. Dann können wir eine Drachenwaffe ziehen. Diese Drachenwaffen sind entweder ein Boni, dass du sofort zwei Punkte für diese Karte erhältst am Ende. Behältst natürlich geheim erstmal auf der Hand, bis es zur Endwertung kommt. Und oder du hast Ärgerkarten da drin, ne? Zum Beispiel der andere muss einen Affen abgeben oder muss einen Jadestein zurücklegen oder. Das kannst du aber immer, du kannst diese Drachenwaffen nur einsetzen, wenn der Drachenkönig, die große Spielfigur, die immer auf Pink startet und auch nur über Pink bewegt werden kann, auf dem Hintergrund ist, der auf der Karte ist. Das heißt, ist die Karte grün, muss der Drachen, der Affenkönig natürlich auch auf dem grünen Feld stehen. Und dann darfst du sie ausspielen, immer als optionale Aktion. Und danach machst du deine Hauptaktion.
Interesting.
Genau, und das finde ich eigentlich schon mal richtig cool. Dann kannst du in der Mitte, bekommst du wieder neue Äffchen oder und einen Jadestein. Bei drei Jadesteinen hast du ein Set, dafür bekommst du dann Punkte. Die bringen dir dann zwei Punkte. Wer die Mehrheit dann am Ende von den Jadesteinen hat, bekommt nochmal zusätzlich zwei Punkte. Dann kannst du für jeden Affen Punkte bekommen, die du in deiner Auslage hast. Die brauchst du zwar auch als Worker, weil sonst kannst du nichts machen. Oder du kannst da auch sammeln und bekommst halt Punkte am Ende. Du musst sie aber füttern. Und dafür brauchst du dann die Pfirsiche. Diese Pfirsiche musst du halt immer ein Pfirsich ernährt drei Affen. Sehr lukrativer Pfirsich. Sehr großer Pfirsich vor allem, glaube ich. Ja, und wenn du auf dieses Pfirsichfeld kommst, das ist auf der Pinken, dann darfst du auch den Drachen oder musst den, nicht den Drachen, den Affenkönig bewegen und kannst den auf irgendein Feld setzen. Damit blockierst du natürlich auch ein bestimmtes Feld, weil du dann ja nur noch, weil der nützt dieselben Felder wie die Äffchen. Was du aber auch als Aktion machen kannst, du kannst alle Affen von einem Areal rausnehmen und zu dir legen. Das heißt, wenn zum Beispiel drei da sind, dann kannst du ja keinen neuen mehr einsetzen bei Blau zum Beispiel. Dann kannst du auch sagen, ja gut, ich nehme mir einfach alle drei Affen. Dadurch hast du natürlich wieder schöne Einsatzmöglichkeiten, weil sonst kannst du ja keine Aktion machen ohne die Äffchen. Ja, und das wird dann so lange gemacht, bis keine Affen mehr da sind, keine Jadesteine oder keine Pfirsiche. Also eins von den drei Sachen. Wenn die leer sind, dann kommt es zur Wertung. Da wird geguckt, wer die meisten Punkte gemacht hat mit den besagten Sachen. Und dann bekommst du eine Laterne. Ist das dann die zweite Laterne, die du erhältst, hast du gewonnen. So funktioniert das Spiel. Was halt noch zusätzlich dazukommt, sind Schriftrollen. Da ziehst du zwei am Anfang. Und die bringen dir nochmal Boni, wie zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel gibt es eine Schriftrolle, die hatte ich. Wenn du Pfirsich hast, ernährt dir nicht drei Affen, sondern vier Affen. So, ne, das sind halt immer noch so ein Zusatzboni. Das sollst du am Anfang noch nicht dazu nehmen, aber für Leute, die viel spielen, ist das, ne, kannst du auf jeden Fall gleich mit reinnehmen. Es ist jetzt nicht so großartig was oder Schwieriges. Ja, und es ist super schön, knuffig, schnell gespielt, auch super schnell gelernt, ne? Hast ja gehört, war ja jetzt nicht wirklich viel. Sehr affig sozusagen. Und ja, du kannst es überall mit hinnehmen. Also mich hat es total abgeholt. Meine Frau hat es echt gefeiert. Und obwohl es ein bisschen gegeneinander ist, aber dadurch, dass das so schnell geht.
Ja, ist ja meistens so, ne? Also wenn es kurz und schmerzlos ist, dann ist das auch immer eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt irgendwie so
zwei Stunden. Wenn du dir drei Stunden was aufbaust und dann zerschießt dir einer am Ende was. Ja, das ist dann ärgerlich. Nee, aber deswegen, für mich eine klare Empfehlung, weil ich finde das echt cool.
Wie ist das denn eigentlich von der Komplexität her? Ist das jetzt, also Regeln verstanden, ist jetzt nicht so viel, aber ist das jetzt etwas, wo du sagst, okay, da kannst du schon strategisch und langfristig machen, oder ist das etwas, was eher so aus dem Bauch raus und, sagen wir mal, eher so Familienniveau?
Also du kannst schon strategisch vorgehen, weil du halt, also durch diese Boni-Schriftrollen, jetzt zum Beispiel, wenn du dann für jeden Affen, den du jetzt in ein bestimmtes Gebiet setzt, oder halt einen anderen dadurch, wenn du alle Plätze blockierst, dass der dann den Affenkönig vielleicht genau in das Areal lenkt, wo du deine Karte für einsetzen könntest, ne? Mhm. Oder dem genau dann den Jadestein kurz vor Schluss noch mobst, wenn du siehst, es könnte gleich zu Ende gehen, dann kannst du ja auch bewirken, dass du den letzten Stein noch nimmst, damit es dann sofort zum Ende kommt, bevor er nochmal seinen Zug macht. Und davor kannst du ihm sogar noch was wegnehmen, ne? Wenn du dann die Karte geschickt ausspielst. Also es hat schon einen leichten strategischen Touch, aber ich glaube, das Können ist schon eher, ich würde eher sagen, Familienspiel, ja, so. Ist ja auch ab 10, also es ist ja eher so Familienspiel plus, würde ich sagen. Aber jetzt nicht wirklich Kennerspiel. Aber wie gesagt, es ist echt schick, schön gestaltet. Alleine dafür, für das Artwork feiere ich es ja. Das muss man ja sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes, das Artwork. Ja. Mal anders als üblich. Ja, hey, cool, würde ich mir mal anschauen. Also, hab nichts davon gehört, aber durchaus mal was man sich anschauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann kommen wir mal zu deinen zweiten
Spiel. Jawohl, und ich glaube, das hast du auch gespielt schon mal.
Was denn?
Und zwar Fliptown.
Ja, habe ich gespielt.
Das ist ja im Deutschen bei Strohmann Games rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe noch die englische Version, die hatte ich mir mal irgendwo günstig geschossen gehabt. Und als alter Roll-and-Ride oder in dem Fall Flip-and-Ride-Fan muss ich das einfach haben und spielen. Es ist, ich würde mal sagen, es ist, also, das Spiel hat eine Einstiegshürde, weil du dann doch relativ viel lesen musst, um das Spiel so zu verstehen. Also liegt jetzt nicht daran, dass die Regeln so unheimlich kompliziert sind, sondern es ist einfach viel los auf deinem kleinen Tableau.
Das stimmt.
Und das musst du erstmal alles umreißen. Wenn du erstmal das gelesen hast oder erklärt bekommen hast, bist du da auch relativ schnell drin. Die Ikonografie vom Spiel ist echt gut. Die ist echt gut gelungen. Und dementsprechend ist quasi das erste Spiel einfach ein bisschen länger, wie bei vielen Spielen, aber bei dem haben es mir schon so vor. Genau. Fliptown. Worum geht's? Es ist tatsächlich hat ein Western-Thema. Ist auch so orange gehalten, sieht alles so ein bisschen aus wie, ja, Wüst, Rocky Mountains, ist so ein bisschen in die Richtung. Da kommt schon ein bisschen Feeling hoch. Vor allem, was ich ganz toll finde, es hat ein normales Kartendeck dabei. Also ein Poker-Kartendeck. Und das ist quasi das, was wir die ganze Zeit auch in diesem Spiel nutzen. Und das macht das Ganze auch noch ein bisschen, sagen wir mal, außergewöhnlicher, fand ich echt auch einen schönen Touch. Genau. Was passiert in dem Spiel? Wir spielen über 3 Runden und jede Runde hat 6 Phasen. Zuerst werden die Karten gemischt, dann wird eine Karte von diesem Deck auf die Seite gelegt, ohne dass man die anschaut. Das ist nämlich die Sheriff-Karte. Dann machen wir 5 Züge. Dann schauen wir uns auf unsere Pokerhand. Dann gibt es noch eine Einkommensphase und dann prüfen wir, ob der Sheriff eventuell einen von uns versucht, also in den Knast zu bringen sozusagen. Ja, das sind die sechs Phasen mit einer Runde. Aber wir machen, hört sich jetzt kurz an, wir machen aber fünf Züge in dieser einen Phase. Das möchte ich mal kurz erklären, wie das ist. Wir ziehen drei Karten vom Deck und legen die quasi in der Mitte vom Tisch. Und jetzt darf man sich bei diesen drei Karten eine Karte aussuchen, die Farbe vorgibt. Also Herz, Kreuz, Pik oder was hat Karo, genau. Dann die nächste Karte soll sagen, welchen Wert man hierher nehmen möchte. Das kann der Ass bis König sein. Und die letzte Karte, die dritte Karte, die nutzen wir als Pokerkarte. Dieser Poker-Aspekt, den finde ich auch nochmal ganz lustig, weil das Spiel dann doch so ein bisschen Push-Your-Luck-Elemente hat. Das ist echt ganz lustig. So, was mache ich denn? Warum suche ich mir denn eine Farbe aus? Unser kleines Tableau hat natürlich verschiedene Regionen. Und diese Regionen sind eben den vier Farben des Kartenspiels zugeordnet. Und auf diesen Regionen gibt es dann eben auch Aktionsmöglichkeiten. Und da ist einfach der Wert der zweiten Karte eben aufgedruckt. Wie gesagt, ne, alles zwischen Ass und König. Und die Pokerkarte, die schreiben wir in der rechten Ecke des Tableaus eben auf, weil nach fünf Runden hast du dann quasi auch fünf Pokerkarten aufgeschrieben. Und dann nach fünf Zügen hast du dir fünf Pokerkarten aufgeschrieben und dann guckst du da auch noch, ob du noch was bekommst. Also, ne, wenn du zwei Paare zum Beispiel hast oder ein Paar und ein Drilling, also diese ganzen Pokerhände, die man so kennt, ne, Royal Flush, Straight Flush etc., Full House, das kann man da nochmal abstauben. Das ist echt cool. So, was sind diese verschiedenen Regionen? Wir können auf den Trail gehen und dort eben Aktionen zu bekommen, Geld oder Goldnuggets oder Siegpunkte. Wir können auch in die Badlands gehen. Das ist quasi, da können wir uns versuchen als Räuber. Ja? Dann können wir Vieh stehlen, da können wir den Zug überfallen oder Kutschen überfallen. Das gibt uns natürlich auch wieder Wanted-Zeichen, also man wird dann gesucht. Das ist nämlich diese Sheriff-Geschichte, da komme ich später nochmal. Also es ist ein weiterer Track, wo du eben einkreisen musst, wie sehr du gesucht wirst. Dann gibt es die Mine, da kann man immer tiefer graben und quasi mehr Gold eben aus der Mine ziehen. Dann gibt's die Stadt. In der Stadt kannst du ganz viele Aktionen upgraden. Du kannst Land kaufen, du kannst Waffen kaufen, du kannst auch da, ich weiß gar nicht mehr, was so Saloon machen, wo du dann quasi auch noch wetten kannst. Also du bekommst quasi, du wettest darauf, wenn in einer Runde drei rote Karten aufgedeckt werden, da kriegst du eine Belohnung. Oder wenn es drei schwarze Karten sind, dann kriegst du da noch eine Belohnung. Ist ganz lustig. Da gibst du wirklich diese ganzen kleinen Push-or-Luck-Elemente. Und diese Region Stadt ist relativ umfangreich. Also da liest man relativ lange, bis man sich da durchgequält hat an der Stelle. Und dann gibt es noch die Region, das ist der Friedhof. Denn wir können auch, wenn wir sagen, nee, mit den Karten kann ich nichts anfangen, dann ist das jetzt nichts, wo ich dann sage, okay, da muss ich aussetzen, sondern da gibt es hier diese Aktion, dass du eben auf den Friedhof gehen kannst und dort ein Grab auszurauben, weil es da vielleicht noch Geld oder Ringe oder was auch immer in diesen Särgen gibt. Das machst du natürlich nicht wirklich. Das wird nur so kurz als Flavortext erklärt in der Regel. Du kreist da aber auch nur etwas ein und versuchst, einen Bonus zu sammeln. Genau. Es ist ein Flip-and-Ride, Roll-and-Ride. Entschuldigung. Da wirst du ganz viele Aktionen miteinander irgendwie verbinden können, weil viele Effekte nämlich natürlich so sind, dass die einen anderen Effekt wieder haben und dann hast du so eine ganze Verkettung an Zügen, was total Spaß macht, wenn du quasi so ein bisschen drauf hinarbeitest. Ich finde dieses Poker-Element auch ganz cool, dass du eben eine dritte Karte auch zusätzlich nachdenken musst, welche setze ich jetzt quasi in meine Pokerhand, weil es auch da nochmal ganz viel Punkte und Geld zu sammeln ist. Und dieser Aspekt, dass du eben auch schneller zu Geld oder zu Gold kommen kannst, aber dafür eben, ja, nicht den Pfad der Tugend und der Legalität eben verlässt und dann eben berüchtigt und wirst und gesucht wirst. Und da ist ganz lustig, am Ende jeder Runde guckt man dann eben, gibt es eben diese Sheriff-Phase, wo man dann erst sich entscheiden muss, möchte ich den Sheriff bestechen, dass er jetzt mich ignoriert. Das ist dann relativ teuer, je nachdem wie viel oder wie sehr man berüchtigt ist und wie sehr man gesucht wird. Oder man lässt es darauf ankommen. Und wenn der Wert seiner gesammelten gesucht Felder den Wert der Karte des Sheriffs übersteigt, es kann auch wieder eine Karte zwischen Ass und König sein, also Eins und König, dann ist man halt verknackt worden. Das beendet das Spiel nicht, aber es regnet erstmal einen Haufen Minuspunkte, sofern man nicht bezahlen kann. Es ist kein schnelles Flip and Ride, finde ich. Das ist jetzt auch etwas, wo du halt wirklich deine halbe, dreiviertel Stunde stehst. Du fühlst dich aber wunderbar unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass du dich langweilst oder ewig warten musst. Das ist halt echt cool. Ich glaube, also man kann es bis zu 4 Personen spielen. Solo ist es auch gut spielbar. Habe ich noch nicht gemacht. Aber zu zweit spielst du das echt locker flockig runter. Find's echt cool. Also du hast da, wie gesagt, diese Möglichkeiten, wirklich diese Kettenzüge zu machen, und das macht halt echt voll Bock. Also, und es gibt dann auch nochmal Erweiterungsmöglichkeiten, dass du eben unterschiedliche asymmetrischen Start hast. Also da kriegst du noch eine Rolle, also der Goldgräber oder der Räuber, dann hast du für so eine One-Time-Geschichte, die du nutzen kannst im Spiel, dass du eben, was weiß ich, in der Mine mehr bekommst. Zum Beispiel, ne, wenn du dort graben gehst. Das ist dann halt auch noch so ein kleines Gimmick, was man mal mitnehmen kann. Ansonsten, ja, so ein echt schön runtergestreamlinedes Spiel. Ihr Hops sehr genossen, das darf bleiben. Also ich bin von Fliptown überzeugt. Das Western-Thema muss man mögen. Man spürt es so auch ein bisschen vom Thema her, finde ich, weil es dann doch irgendwie, ich gehe in die Mine, ich habe die Karten, ich habe ein bisschen Poker, also das ein bisschen Klischee. Western ist da dabei. Hat mir gefallen. Ich würde dem eine 8 von 10 geben. Ist ab 12, man kann es aber auch schon sicherlich ab 10 oder sowas spielen. Ist jetzt nicht so schwierig. Wie gesagt, einmal muss man in sauren Apfel beißen, die Regeln durchzulesen. Das hat man aber bei jedem Spiel, habe ich mir sagen lassen.
Echt? Das ist ein Gerücht.
Nein, das ist höchstens ein Geruch.
Naja. Ich habe es auch gespielt.
Und?
Ich find's super. Ich mag halt diesen Poker-Aspekt da drin.
Ist total lustig.
Ich fand's erstens, dass du dann am Ende so ein Pokerblatt, und das ist ja wirklich Pokern, weil, ne, je nachdem, auf welches Blatt du abzielst oder spielst, kann das voll in die Hose gehen.
Ja, definitiv.
Und die sichere Variante ist immer, wenigstens ein Pärchen zu bekommen. Das andere kannst
du ja, aber ein Pärchen kriegst du halt nichts, ne? Also da kriegst du halt ja nicht viel.
Ne, da bekommst du ganz wenig, aber dann bekommst du wenigstens ein bisschen was, aber das ist immer, aber meistens versucht man natürlich, das Höhere zu kriegen.
Also ich mag diese Gambling, ne? Also dieses Wetten auch ist sehr cool. Also, dass du halt sagst, es müssen 3 rote Karten liegen und darauf kannst du jetzt wetten. Und dann bekommst du halt immer was. Oder gibt es noch ein anderes Gebäude, da kannst du einkreisen, dass immer wenn ein König unter diesen 3 Karten ist oder eine Dame oder ein Bube, dann bekommst du auch noch was. Ne? Und da hast du halt immer dieses Push Your Luck. Auch wenn du zum Beispiel einen Zug überfällst oder Rinder klauen gehst, solche Geschichten. Da musst du ja quasi auch eine Karte aufdecken. Und wenn der Wert der Aktion eben niedriger ist als die Karte, die du umgedreht hast, dann hast du das nicht geschafft.
Ja.
Genau. Es ist cool. Also,
ja, ich mochte auch die Haptik von den Karten, weil die wirklich wie so Pokerkarten
waren. Ja, genau. Also es hat ein Leinen-Finish, wie man so schön sagt. Ja. Das sind echt qualitativ gute Karten. Genau. Ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen untergegangen ist.
Ja, glaube ich auch, weil es ist echt gut, was aber natürlich viel kritisiert wird, bei mir ging es jetzt bei guten Lichtverhältnissen, ne, ist es super. Wenn er jetzt aber so ein bisschen gelblichen Touch, weil, ne, die Farbgebung und es ist ein bisschen klein, das war halt so das Negative, was man drüber gehört hat.
Ja.
Und klar, für Leute jetzt mit eher, ne, vielleicht sehe, ne, nicht ein bisschen so guten Augen mehr oder was auch immer, dann ist das auch wirklich, glaube ich, nicht so leicht dann zu erkennen. Und es ist halt sehr überladen, das Board. Ich mag es, ja, ne? Aber das es ist halt wirklich überladen, ne? Das muss ich mal sagen. Hättest du es größer gemacht bei der Menge, dann hätte das Ding auch groß sein müssen, wenn du das halt jetzt, ne, wenn du die Schrift und alles größer ziehen wolltest, dann wäre das ein Riesenboard geworden und wieder eine Riesenpackung.
Ja, das ist absolut richtig, aber dass das Ding spiegelt und halt überladen ist, ja, ist einmal aufgrund der Größe, dass es spiegelt, liegt halt daran, du hast abwischbar Boards, ja, was ich halt auch wieder lieber mag, als statt, dass du jetzt irgendwie so einen Block da drin hast.
Ja, das auf jeden Fall.
Also.
Ja, mir hat es auch super gefallen, deswegen, ne, also bei mir wird es auch nicht ausziehen. Ich liebe ja eh auch Roll and Rides oder Flip and Rides, eigentlich alles mit Ride. Aus dem Grund.
Aber ganz ehrlich, macht euch eine Spotify-List an von Ennio Morricone. Der hat die ganze Spaghetti-Western von damals, wie man sie nennt, die Filmmusik dazu gemacht. Und da kommt man schon relativ gut in dieses Feeling rein. Ne? Spiel wie das Lied vom Tod, stimmt. Und dann bist du hier am Rumkarten. Ist schon ganz lustig.
Ja,
genau. Fliptown von im Deutschen erschienen. Genau, bei Strohmann Games und im Englischen bei White Stuff Games. Das wäre dann quasi mein zweiter Pick.
Ich habe dem übrigens auch eine 7,8 gegeben bis 8. Also da sind wir uns sehr ähnlich.
Ja, ich bin ein Riesenfan von Roll and Rides. Ich finde, da gibt es sehr wenig Schlechte. Es gibt bloß halt verdammt viel Konkurrenz und ich habe irgendwie das Gefühl, so der Hype von diesen ganzen Flippin' Rides, Rollin' Rides, der ist ein bisschen eingeschlafen. Das war vor ein paar Jahren noch, da gab's ja fast gefühlt nur noch so Dinger, die sind ja hochgeschossen wie nix.
Ich fand das Rollin' Ride, glaube ich, was ich es nicht so gut fand, war Imperial Settlers, obwohl ich das Spiel super liebe. Aber die hatten ja auch einen Roll and Ride.
Das habe ich nicht gespielt. Das lag aber daran, dass ich auch den Imperial Settlers nicht so toll fand.
Ich mochte es. Aber das lag auch, das war eins meiner ersten Spiele mit, deswegen, ne, das war dann so ein bisschen, das ist auch immer noch da.
Spiel's nochmal und verkauf es. Du wirst wissen, warum.
Wahrscheinlich. Den Nachfolger fand ich aber auch gut. Muss ich sagen.
Das war das mit den Wikingern, ne?
Ja, genau.
Fand ich auch, also ich mag diese Welt nicht. Also
diese knubbelige, die hat mich an Siedler und so erinnert.
Ja, Siedler, ich bin ein großer Siedler-Fan, aber das Spiel hat mich einfach spielerisch
nicht so abgeholt. Mit dem links und rechts anlegen und so, ich fand das eigentlich immer
ganz knubbelig, aber
mit den Reihen und was du machen konntest.
Also das war schnell ausgelutscht.
Ja, gut, das kann sein, ja. Wie gesagt,
die Völker haben auch nicht dazu geholfen, weißt du? Das war für mich einfach schnell ausgelutscht. Aber gut.
Ja, okay, das ist ja auch ein anderes Spiel.
Das, so. Genau. Ist ja jetzt nicht dein Second Pick.
Ach so, ich dachte, das war's.
Dann hau mal raus.
Ja, mein zweites Spiel ist eine Erweiterung, weil ich dachte, ich arbeite mich jetzt hier mal von klein und dann bis zum großen hin. Deswegen, jetzt kommt das mittlere.
Ja, bin ich mal gespannt.
Eine Erweiterung ist von Das Weiße Schloss. Das Weiße Schloss? Die White Walk.
Auf Englisch ist es The White Castle, ja.
Ja, genau, deswegen bin ich da drauf. Guck mal, ich hab's übersetzt. Die Weiße Burg meine ich natürlich, es tut mir leid. Und jetzt, zwar die Teezeremonie. Probieren wir nochmal, ne? Die Teezeremonie war das. So. Und ja, die Erweiterung, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, weil im Grunde genommen fand ich die Weiße Burg schon ganz cool und hatte jetzt nicht gedacht, dass es da jetzt irgendwie noch eine Erweiterung brauchte, weil man war sehr ausgeglichen, fand ich, bei der Weißen Burg. Hast du die gespielt, die Weiße Burg?
Ja, ich habe die gespielt, fand die auch super. So ausgeglichen fand ich es tatsächlich nicht, weil Weiße Burg, wenn du das gegen jemanden gespielt hast, der gut spielt, hat er dir auch,
dich
in die Schranken gewiesen.
Ja, aber so jetzt, ich sag mal zum Kennenlernen, wenn alles erst kennenlernen und so, fand ich, war es relativ ausgeglichen.
Ja, definitiv. Du musst halt, also. Es war, ist aber auch nicht so ganz ersichtlich gewesen, wo du halt nochmal was machen kannst und also auch da konntest du ja schön verketten. Genau, aber es ist dann bei mir auch doch ausgezogen.
Echt?
Ja.
Hättest du es mal behalten, weil ich finde, jetzt durch die Links wird es nochmal um einiges besser.
Ja, ich fand aber auch, ich weiß nicht, bei Devir, wir hatten das Thema ja schon mal, diese langfristigen Burner hatten es jetzt auch nicht. Welches Spiel war das nochmal? Die Rote Kathedrale. Fand ich am Anfang total cool.
Fand ich mal kacke.
Fand ich echt super. Und dann habe ich mir die Erweiterung geholt. Und jetzt habe ich beides da und es wird nicht mehr gespielt. Weil ja, es ist dann halt immer dann doch immer dasselbe.
Ja. Naja, was heißt, also klar, also das, was ich jetzt hier wirklich loben muss bei dieser Erweiterung, du musst nicht viel Neues lernen, weil es halt wirklich, wie du gerade sagtest, schon ähnlich ist zu dem Hauptspiel und der Hauptmechanik, die dabei ist. Ne, du bekommst eigentlich eine, ja, ich gehe jetzt mal nur auf die Sachen ein, die dazukommen. Und das ist nämlich, du bekommst noch eine Brücke dazu. Das ist dann sozusagen in dem T-Bereich. Dann bekommst du noch ein Tableau, was unterhalb der Burg angelegt wird. Das ist dann halt da, wo die Teezeremonie, das Teehaus, wird dann halt unten nochmal drangelegt. Da bekommst du dann noch einen kleinen neuen Pfad, den du gehen kannst mit deinen Geisha
heißt das, glaube ich, ne? Ja. Kommt irgendwann. Red noch weiter. Also, du hast es schon ein paar Mal richtig gesagt. Welches ist genau? Keine Ahnung.
Aber irgendeins war richtig.
Geisha, genau.
Geisha. Okay. Und Geisha. Ja, und da kannst du dann halt dich zum Teehaus bewegen, um noch Boni zu bekommen. Oder du gehst halt zum Teich, der halt dann da, wo auch da ist, wo die Brücke ist. Also sprich nach links, da wo du ja auch immer noch den Gärtner hinschicken konntest, um Punkte zu bekommen, ne, am Ende. Und in der Runde immer so Boni freischalten könntest, wenn noch ein Würfel auf der Brücke lag, ne? So, das ist ja das. Und dann könntest du mit deiner Geisha zum Beispiel nach links gehen, dann würdest du halt für diese Geisha, die da steht, auch noch Punkte am Ende bekommen. Aber du kannst ja auch aussuchen, ob du dafür einmal dann die Seerosen, die dann da liegen, das sind drei Seerosen, die werden zufällig gezogen und bringen dir dann irgendwelche drei Boni. Sprich, entweder bekommst du irgendwelche Ressourcen, Geld oder so weiter. Ne? Entweder machst du das oder du gehst rechts zum Teehaus und kannst dadurch halt erstmal noch so zwei Karten auf deinem Weg triggern, die immer neben dem Teehaus ausliegen. Und bekommst dann die Boni da drauf. Auch das sind ja immer Geld, Münzen. Oder du kannst halt noch mal eine weitere Aktion durchführen. Entweder im Garten, da in der Kaserne oder sprich in der Burg. Und wenn du dann am Teehaus angekommen bist, kannst du dir eine Lane aussuchen, wo du deine Geisha hinstellst. Und die bringt dir am Ende noch mal einen Multiplikator, wie bei der hier bei dem Militär, da bei der Kaserne.
Genau, richtig.
Da bekommst du ja auch
auf den Feldern oben, ja.
Genau, da bekommst du ja dann auch eine Wertung, wenn du die zusammenzählst, mal das, den Faktor, was in der Burg ist, deine Berater. Ne, das wird ja dann mal genommen. So, und das hast du bei Geisha auch nochmal, aber da hast du jetzt was anderes. Dadurch wird es nämlich interessanter, weil du kannst dir die Lane aussuchen. Und jede Lane sagt dir dann zum Beispiel, die eine sagt, du bekommst einen Multiplikator für alle Gärtner, einen Multiplikator für die Kaserne oder ein Multiplikator auch nochmal für die Burg. Damit machst du die Burg natürlich noch stärker, wenn du dann da drauf gehst. Und dadurch kannst du dir jetzt viel besser dann nochmal, fand ich, andere und unterschiedliche Ziele suchen. Du musst dann nicht alle in die Burg stopfen. Du könntest auch einfach alle in den Garten schicken und dann mit deiner Geisha da den Multiplikator auslösen. Oder machst halt auf die Kaserne und machst dadurch so einen Triple-Multiplikator, weil du dann halt noch in der Burg bist. Und ich fand das total genial. Also das wird jetzt natürlich ein bisschen mehr. Du kriegst jetzt auch neue, wie heißt es, bis 120, also über 120, glaube ich, geht es jetzt. Punkte technisch. Und vorher hast du ja eher weniger Punkte gehabt. Und jetzt hast du halt dann nochmal welche draufgelegt. Oder glaube ich sogar noch ein bisschen höher. Nee, genau. bis zu 120 oder 180. Moment, 40 ist das höchste. Genau, 80. Ja, genau, so ist das. Müsste 120 sein. Auf jeden Fall kommt das dann auch nochmal dazu. Und was noch dazu kommt, du bekommst eine neue Lane auf deinem Tableau. Das heißt, du bekommst ein komplett neues Tableau, wo natürlich jetzt die Geishas auch noch drauf sind, die du von da runternehmen kannst, um diese Matcha, glaube ich, Besen heißen die. Matcha. So stehen sie in der Anleitung, genau. Mhm. Bekommst, die brauchst du, das ist nämlich noch eine neue Ressource, die auch noch dazu kommt. Und die kannst du halt dann einsetzen halt für diese ganzen Geisha-Aktionen, um dich da vorzubewegen auf dieser Leiste. Und um die einzusetzen. Ein bisschen wie die Berater, die dann durch Geld und die Muscheln eingesetzt werden können. Ne, die Perlen. So, und das ist da auch nochmal. Und du bekommst halt, wenn du dann diese Reihe triggers mit einem 6er-Würfel in grünen Farbe, kannst du halt diese Matcha-Wesen da bekommen und kannst noch ein Sonderplättchen aktivieren, was du am Anfang wählst oder auch aussuchen kannst. Das liegt nämlich ganz am Anfang, kannst du ja mal aussuchen, welche Startboni du bekommst. Und da liegen dann jetzt auch noch so Plättchen, die dir unten dran legen kannst. Dadurch hast du dann auch nochmal Sonderaktionen. Für jedes Mannequin bekommst du halt irgendwas. Und ich finde das total cool. Und das erste Mal hatte ich jetzt wirklich mehr die Leiste unten, hier diese Laternenleiste benutzt. Mhm. Viel mehr Karten bekommst, weil nämlich auf dieser Tee-Zeremonie-Leiste kriegst du nochmal zwei zusätzliche Karten, die du einsetzen kannst. Und da kannst du, und die sind dann ein bisschen unterschiedlicher. Da kriegst du, weil du hast ja oben, wenn du die Würfel einsetzt, entweder Geld oder Siegpunkte. So, die du bekommst, wenn du die da unten anlegst. Jetzt kommt aber noch viel mehr dazu. Da kannst du nämlich auch noch Ressourcen erhalten. Sprich, kannst du Reis bekommen oder diesen Matcha-Besen oder sowas, ne? Dann kriegst du halt, kannst du noch ein bisschen mehr ausbauen, das Ganze. Und hat mir total, also ich fand das super. Ich meine, die Rundenanzahl ist dieselbe. Du hast trotzdem deine drei Runden, ne? Hast aber natürlich einen Zug mehr, weil du natürlich jetzt mehr Würfel liegen hast, ne? Bis du dann nur noch so und so viel hast.
Das Spiel wird auch dadurch länger, ne?
Ja, es wird auch länger.
Du hast natürlich einen weiteren Zug, und wenn du das Spiel dann halt auch nochmal gut beherrschst, kriegst du ja dann auch viel mehr Ketten.
Ja. Ja, und ich liebe ja, du kennst mich ja.
Das klingt auch alles schön.
Und es wird natürlich auch komplexer noch, ja, muss man natürlich auch sagen.
Ticken, ja. Ticken sicherlich. Ja, trotzdem, ja, nicht viel, wo ich jetzt sage, so ab, ich jetzt habe ich keine, jetzt habe ich da noch mal Lust drauf. Ich habe auch gerade gesehen, es wird hier dieses Jahr auch noch ein White Castle Duell rauskommen bei dem.
Echt, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Okay, du bist ja jetzt hier. Also die Infos habt ihr bei uns gehört.
die ziehen gerade das Franchise entsprechend hoch. Aber ich glaube, diese Erweiterung klingt tatsächlich so, als wäre das wirklich so ein Spielabrunder, ne? Der macht das jetzt ja noch besser.
Also ich würde es auch nicht mehr ohne Erweiterung spielen.
Genau, das ist so Arche Nova-mäßig. So, da gab es genau, so ein paar Sachen, die einfach die gefehlt haben. Also ich fand das Spiel vorher schon rund. Mir hat es auch super gut gefallen, aber irgendwie, ja, hat auch viel Konkurrenz.
Ja, gut, das stimmt. Aber das haben wir ja immer, das Problem.
Ja, das ist
richtig. Ja, aber ich muss halt wirklich sagen, dass dieses Spiel das also nochmal abgerundet hat. Und auch wenn man jetzt so hier die GG-Wertung sieht, ne, man hat vorher, die Weiße Burg hatte 8,0 und die Erweiterung hat jetzt nochmal 8,5 bekommen. Und ich würde mich auch dem anschließen, dass ich davon, ich fand ja die Weiße Burg vorher auch schon geil, wie du, hatte ja auch eine 8,0 oder so gegeben. Jetzt habe ich den auch bei meiner Wertung auch eine 8,5, bevor ich gesehen hatte, was die hier bewertet haben. Also klar, es wird ein bisschen länger, ne? Vorher waren 80 Minuten angegeben, jetzt sind es 90 bis 110.
Ja.
Und das war auch so, aber ich habe es nicht gemerkt. Das hat echt wirklich die ganze Zeit Laune gemacht. Und das war halt das Gute daran. Also
du kannst auch 3 Stunden spielen und wenn es Laune macht, ist das auch schnell vorbei. Ne? Also,
genau.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber wie ich das wiederhole, ich bin so Devir-satt.
Obwohl, sollte doch mit Rockstar oder was sie jetzt rausgebracht haben, auch ganz gut sein, hatte ich jetzt gehört. Oder Hard Rock? Weißt, was ich meine, ja, ne? Genau, was jetzt da rauskam. Das sollte ja auch ganz gut sein. Habe ich auch noch nicht gespielt. Nee, hat aber Olli voll von geschwärmt, deswegen muss man mal gucken.
Weil es ein bisschen thematisch ist, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist so mein Pick. Aber auch definitiv eine Empfehlung, vor allem die Leute, die Weiße Burg mögen. schaut es euch an, macht Laune und macht es noch runder, finde ich. Jo. Genau, dann würde ich sagen...
Komme ich zu meinem letzten, oder?
Genau.
Und zwar haben wir da Marvel United Multiverse.
Ich habe nur Marvel Co-op-Spiel. United. Ja, ja, deswegen. Deswegen, Mann.
Sagen wir mal so, also ich hatte mich nicht um dieses Spiel gerissen. Das war ein Wunsch meiner Tochter, weil, ja, also meine Tochter fängt an, in dieses Marvel-Universum reinzugehen.
Das ist ja mal cool.
Und,
also wirklich.
Nee, Marvel ist auch cool, ja. Marvel hat bloß meines Erachtens ein größtes Problem. Es ist halt sehr vermännlicht, ja. Und wenn man da so als kleines Mädchen auch weibliche Helden sucht, ist es da relativ schnell schwierig. Und da fand ich es halt irgendwie auch cool, dass jetzt hier das Marvel United Multiverse halt ganz viele weibliche Charaktere hat. Also Captain Carter, Ironheart, Mighty Thor. Quasi alles als weibliche, also Captain Carter ist ja quasi das Captain America, ne? Ja, Ironheart ist Iron Man und Mighty Thor ist quasi die weibliche Form von Thor in dem Fall. Genau. Ich war dann doch überrascht, wie cool es dann doch am Ende des Tages ist. Was machen wir? Naja, wir sind Superhelden und versuchen, den Superschurken zu erledigen. Und das versuchen wir entsprechend auch gemeinsam. Wir haben da quasi einen Einsatzplan in der Mitte mit eben dem Tableau des Schurkens. Da ist auch alles schön richtig aufgeschrieben, was man so machen muss und kann, was denn die Fähigkeiten eben auch von diesen Superschurken ist. Und dann baut man quasi eine Stadt in Form von größeren Karten oder Ortskarten, sagen wir mal so, die legt man um diesen Einsatzplan, um diesen Schurken herum. Und dann muss man da ein paar Vorbereitungen machen und da kann man eigentlich schon starten. Jeder sucht sich einen Held aus und dann geht es entsprechend schon los. Man kriegt ein Kartendeck und ja, versucht dann, den Schurken gemeinsam eben zu erledigen. Fängt immer so an. Erst ist der Schurke entsprechend dran. Da zieht man eine Karte, dann steht halt drauf, was da zu machen ist. Der kann sich bewegen, der kann seine Sonderfähigkeit eben triggern. Was auch ganz cool ist, du hast ja, wie gesagt, verschiedene, kannst du nochmal vorlesen, du hast einen Cosmic Ghost Rider, Maestro, Immortus und Emperor Doom als Schurken da. Die sind unterschiedlich schwer, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, also tatsächlich ist das dann, so, kannst du so eine Story aufbauen, beziehungsweise ist jetzt kein Kampagnenspiel, aber ne, von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad eben hochgehen. Also, Spielablauf, erst ziehen wir eine Karte für den Schurken, der bewegt sich oder macht eben seine Aktion. Dann haben wir drei Heldenspielzüge im Uhrzeigersinn. Genau, und das machen wir dann reihum. Jeder legt dann entsprechend eine Karte hin. Das Lustige ist, dass man immer auch die vorherige Karte mitnutzen kann. Also kann man da auch was aufbauen an mehreren Möglichkeiten und da kann man sich auch so ein bisschen absprechen. Was machen wir denn da? Wir versuchen eben Heldentaten zu vollbringen, eben Heldentatenmarker auf Orte zu bringen, um die Bedrohung dort, also um den Ort komplett abzuschließen, dass da keine Bedrohung mehr entstehen kann. Wir können Zivilisten retten, die brauchen wir auch, um Missionen abzuschließen. Wir können auch Verbrecher oder Handlanger von den Feldern nehmen. Und den Schurken können wir tatsächlich erst bekämpfen, wenn eben zwei von drei Missionen erfüllt sind. Das gibt so Missionenkarten, die man dann unter den Schurken legt. Beim ersten zum Beispiel ist es eben, hab so und so viel Verbrecher ja bekämpft. Die legst du dann nicht in allgemeinen Vorrat zurück, sondern füllst die quasi auf diese Karte drauf. Und wenn die Karte voll ist, dann hast du das erfüllt. Und dann kommt eben da bekommt man dann eben einen Effekt, der steht auch oben drüber. Oder man kann eben eine Anzahl an Zivilisten retten, dann passiert genau dasselbe. Und die dritte Mission jetzt beim ersten Spiel war eben, hab Ortskarten komplett befreit. Ja? Also Heldentatenmarker Leiste voll aufgefüllt. Genau. Das Spiel ist relativ einfach tatsächlich. Also du hast alles auf den Karten. Du musst ja halt einfach nur bemerken, was denn die verschiedenen Aktionssymbole sind. Und dann kannst du das eigentlich relativ flockig so runterspielen. Es wird schwieriger tatsächlich mit den anderen Schurken. Das muss man tatsächlich sagen. Also der erste ist noch relativ verträglich. Die nächsten, die haben so, also die, das sind die Bam-Effekte, das sind die Effekte von den Bösenwichter.
Wie im Comic, Bam,
genau.
Boom.
Bam, Boof, genau. Das ist, man soll die Karten auch so nebeneinander legen. Das soll quasi wie so eine Geschichte dann ausschauen. Ein bisschen Comic-mäßig empfand ich nicht so stark, weil dann doch zu wenig da Comic-Style drauf war, dass halt auch sagst, oh ja, da ich kann da was sehen. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz süße Idee. Aber die Bam-Effekte von den anderen Schurken, ich will nicht spoilern, das könnt ihr alles selbst noch entdecken. Da kannst du da auch ein bisschen verzweifelt dastehen. Wir gewinnen natürlich, wenn alle Lebensmarker vom Schurken entfernt sind. Also nachdem zwei Missionen abgeschlossen sind, können wir dann eben auch den Schurken eben beschädigen oder Schaden zufügen. Und der hat dann eben so ein Stapel an Lebensmarker, wenn der halt leer ist, haben wir entsprechend den Schurken geschafft. Oder wir verlieren eben, wenn der Schurke sein finsteres Komplott abschließen konnte. Das passiert meistens tatsächlich, wenn die Orte überfüllt sind mit Menschen, die man hätte retten sollen, oder mit Schurken, die man, oder Verbrecher, die man hätte bekämpfen sollen. Also man muss halt tatsächlich so ein bisschen managen, wer geht wohin und bekämpft was. Weil immer wenn das überfüllt, dann kriegt der Komplottpunkte. Er kriegt auch noch anders Komplottpunkte, aber das ist jetzt bei dem ersten so der Trigger gewesen. Oder dieses Kartendeck, was wir haben, das spielen wir durch. Und wenn keine Karten mehr da sind und wir dran sind und keine Karten mehr da sind und nicht ziehen kannst, dann war es das auch entsprechend. Dann hat man einfach keine Kraft mehr und das Böse siegt. Ich denke, dass jedes Marvel United so ein bisschen dasselbe ist, richtig? Du hast es noch nicht gespielt, oder?
Ja, ich habe es nicht gespielt, nein.
Oh, okay.
Ich habe sie nur angemalt, die Figuren. Ich fand die Figuren halt total cool.
Ja, die Figuren sind halt echt cool. Also da muss man echt sagen, ne, jede Figur nicht so ein bisschen klein, sondern so, ja, die sind schon schön klein, schön kompakt, aber haben doch eine schöne Größe. Das sieht schon ganz cool aus, ne, das Hin- und Herschieben.
Mhm.
Ich muss sagen, bei mir kam jetzt nicht so großes Marvel-Feeling auf.
Die sehen mir zu knubbelig aus, also die Figürchen, fand ich. Also so ein bisschen zu Comic-lastig. Also so.
Wobei das, also meiner Tochter hat es echt getaugt. Also die
ja, ich habe es damals auch geholt, eher für meinen Sohn, deswegen habe ich auch.
Also ich meine, man kann das machen, wenn man was sucht, was so ein bisschen Marvel-lastig ist, weil es gerade die Kids interessiert, oder man generell Fanboy oder Fangirl von Marvel ist und auf Koop-Spiele steht, kann man das durchaus machen.
Glaube, dass der liebe Olli, Grüße gehen raus, alle Boxen, glaube ich, auf Kickstarter mal gehabt hat. Oder ob er sie noch hat, weiß ich gar nicht. Aber naja, kannst du mir ja mal schreiben.
Fragen, ja. Genau. Das könnte man mal wieder fragen.
Olli, nee, also, du musst im Podcast kommen.
Nee, also ich fand es ganz nett. Ja, mach sicherlich nichts falsch. Es ist jetzt aber nichts, wo ich dann sage so, boah, mega. Aber da, ne, nicht falsch verstehen, ich bin kein großer Koop-Spieler. Ja, aber ich würde dem Spiel
ich glaube, schlecht ist es nicht.
Nee, kannst du, also eine stabile 7.
Das Multiversum hat auch, glaube ich, eine bessere Note bekommen als das, was ich habe. Ich hatte ja das erste da, das Marvel United.
Okay.
Standard. Mit Captain America und so, der Knubbelfigur.
Ja.
Die habe ich dann angepinselt, das weiß ich.
Und ich meine, der Eric M. Lang ist jetzt auch kein Unbekannter, ist ja einer der Autoren. Der hat ja auch Spiele wie Ank oder Bloodborne. Was hat er noch gemacht? Rising Sun. Genau, also der hat schon ein paar Spiele rausgehauen, so ist es nicht.
Das stimmt. Da ist er auf jeden Fall fleißig
gewesen. Ja. Der hat ja auch The Godfather's Corleone's Empire fand ich tatsächlich auch eins der cooleren. Spiele, die ist aber auch irgendwie komplett untergegangen. Ja, nee, also kann man machen. Ich bereue es nicht, das Spiel gespielt zu haben. Wir haben jetzt alle Bösewichte durch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Aspekt von dem Spiel, dass du halt dann vielleicht sagst, ah ja, aber ich möchte halt den und den Held oder den und den Schurken. Das ist halt ganz, dass man quasi sich die nächste Box kauft. Auch legitim, wenn man da, wie gesagt, ne, Fan von ist. Was ich auch ganz cool fand, du kannst dieses Spiel mit 1 bis 5 Spielern spielen. Im Standard immer nur 1 bis 4. Aber es kann auch einer der Bösewicht spielen. Und das wiederum ist auch wieder cool. Das müssen wir jetzt nochmal ausprobieren. Dass man halt auch quasi jetzt nicht so ein vorprogrammierten Bot hat, ne, so kartengesteuerten Bot besser gesagt, sondern dass man da auch den Bösewicht spielen kann und gegen den Rest spielen kann. Das finde ich noch ganz cool. Da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das würde ich gerne noch mal ausprobieren, aber ansonsten, ja, wie gesagt, stabile 7, kann man machen, ist bei Simon Global rausgekommen, im Deutschen dann entsprechend bei Asmodee.
Ja.
Genau. Das war's von mir. Was wäre denn dein letztes Spiel?
Mein letztes Spiel ist jetzt das Größere, aber jetzt nicht unbedingt das Bessere von dem Ganzen, muss man sagen. Ja, das hat mich, ich sag mal so, gespalten zurückgelassen.
Ja, du weißt auch, also Größe hat bei Brettspielen nicht immer, ja,
nicht nur bei Brettspielen.
Das ist ein anderes Thema. Ich weiß, es geht jetzt sicherlich um Eiscreme.
Ja, genau, Eiscreme. Genau, Eiscreme. Wir denken jetzt alle an viel Eiscreme. So, okay. Also, es geht um Redwood. Das ist ja ein Spiel, es ist bei Sit Down Games erschienen und hier im Deutschen bei Huch. Und ja, sieht super schön aus. Ich dachte erst, also ich sag mal so, ich habe was ganz anderes erwartet, als ich das Spiel gesehen habe, was es dann eigentlich war. Es ist nämlich mal eine Mechanik, die ich so jetzt noch nicht so oft mitbekommen habe. Aber fangen wir mal von vorne an. Also es ist ein Naturthema, sah total schick aus und ist die Optik, auch das Board, was du auspackst, du hast so ein schönes rundes Board, wo du verschiedene Areale drin hast. Also ne, so ein schön bewachsener Wald, mehr so Wiese, dann mehr so eine Steinlandschaft und sowas, ne? Dann aber alles super schön bearbeitet. Dann hast du da so kleine Löcher. Ja, so sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, so Sechsecke, genau. Und aber auch so Bäume und Pflanzen noch so zusätzlich eingezeichnet, auch wenn diese Bäume sehen so absolut unpassend aus, muss man sagen, auf diesem Board.
Okay.
Die sehen so komisch eingezeichnet da aus, weil da sind auch normale Bäume drauf gezeichnet, das passt wieder voll gut da rein, aber damit die sich hervorheben, haben sie halt so, ja, die sehen so ein bisschen Comic-like aus, so da mit so einem weißen Rand rum und dann da reingesetzt. Hat aber auch einen Sinn, komme ich gleich zu. Ja, in diese Sechsecke kannst du Tiere setzen. Also die werden dann wahllos da sozusagen. Jeder hat 2 Möglichkeiten, wo du ein Tier reinsetzen kannst. Ne? Also die Tiere haben verschiedene Möglichkeiten. Immer 2 Areale von, ich glaube, es sind 5, meine ich. Ja, müssten 5 sein. Und ja, da hast du 3 Positionen, wo du je ein Tier reinpflanzen kannst. Dann.
Ich schaue mir gerade die Bilder.
Guckst du dir die Bilder an?
Die Bilder an. Es ist sowas von nicht meins.
Ja, das ne, es ist erstens sehr bunt, ne? Das finde ich jetzt.
Also bunt, nichts gegen bunt oder sonst was, aber das ist wieder so eine Art Spiel, die wunderbar sich fotografieren lässt, ja, wo jeder YouTuber und jeder Instagrammer, der Brettspiele da irgendwie postet, halt sagt, ey, geil, das möchte ich gleich irgendwie fotografieren. Ja, aber das war's schon, oder?
Ja, aber wir kommen ja jetzt auf das Fotografieren, weil das Hauptthema, was wir da machen, ist Fotografieren.
Ha! Habe ich schon gespoilert, sorry.
Ja, hast du schon gespoilert. Weil es geht darum, wir haben 5 Runden Zeit, um unsere Fotokollage fertigzustellen. Haben wir dort, umso länger die Collage passend ist, ne, jedes Areal einmal eingefangen ist, umso mehr Punkte bekommst du am Ende. Hast du dann da mal einen Bruch zwischen, dann bekommst du halt da keine. Dann bekommst du halt nur für den längsten Abschnitt Punkte. Aber um das alles zu erreichen, müssen wir diesen Hintergrund auch immer fotografieren mit Tieren. Jede Runde wird, es werden so kleine Kameras ausgelegt außenrum von 1 bis 5. Die wird immer die erste dann aufgedeckt, dann die nächste Runde die zweite, dritte, vierte. Du kannst aber die ganze Zeit diese Vorgaben, diese Ziele immer erfüllen, ne? Also bis zur fünften Runde. Die fünfte halt dann nur noch einmal, ne, in einer Runde. Die erste kannst du halt fünfmal sozusagen erfüllen in der Runde. Wenn du das jedes Mal hinkriegst. Das Ziel dabei ist halt, ja, zum Beispiel, du sollst dann eine Pflanze fotografieren mit einem Winkel. Und jetzt kommt das Ganze. Du musst Schablonen schätzen. Das ist ein Schätzspiel. Okay. Du hast mehrere Wegschablonen ausliegen. Das sind so, die sehen aus wie so Negative. Kennst du von damals so alte Fotonegative? Ja, ja, ja. So mit dem bräunlichen, so sehen die aus. Die haben hinten eine Zacke. Und diese Zacke greift genau, da kannst du die an dein Männchen dran klacken. Und dementsprechend den Weg, den du dann einstellst mit dieser Schablone, hast du extra noch ein zweites Männchen, was genauso aussieht wie das erste Männchen. Da am Ende stellst du das Männchen drauf und ziehst die Schablone unten drunter weg und dann steht das Männchen da. Also das soll simulieren, wo du hingegangen bist. Wenn ihr jetzt den Blick von Phil sehen könntet. Ja, ich bin sehr begeistert von der Erzählung.
Ich kann mich gar nicht auf dem Stuhl halten.
Ja, und das ist ja noch nicht alles. Das ist ja nicht die letzte Schablone. Es gibt auch noch Fotoschablonen, um den Winkel des Fotoapparates und die Weite und den Zoom des Fotoapparates darzustellen. Dann liegen die auch aus und dann musst du die an dein Männchen dran klacken und ausrichten, in welche Richtung du fotografieren willst. Dann hast du in der Mitte eine Linie und diese Linie ziehst du mit einem Schnürsenkel von deinem Männchen gerade bis zum Rand, damit du weißt, welcher Hintergrund fotografiert wird. Und dieser Hintergrund und alles, was in diesem Bereich dieser Schablone liegt, also unter dieser Schablone, hast du fotografiert. Und da, wo der Schnürsenkel so drauf trifft, ist ein Hintergrund. Auf dieser Hintergrundkarte sind immer so unterschiedliche Punkte drauf, Fotospots sozusagen, und die musst du füllen. Du kannst die aber nur in diesem Moment füllen. Das heißt, wenn du das Foto gemacht hast und du hast da 4 Spots drauf, hast aber nur 3 Teile fotografiert in dem Moment, kannst du nur 3 Teile auf diesen Spot legen. Später kannst du keine nachträglich, weil ein Foto einmal gemacht ist, ist halt gemacht. So, dann bekommst du am Ende dafür Minuspunkte. Wenn dieser Spot nicht belegt ist. Für jeden Spot, den du belegst, gibt es Punkte. Und die Punkte sind Zapfen. Die hältst du dann halt immer vor dich. Kann sich kaum vom Stuhl erkennen. Und das ist, ja, schwierig, weil es steht auch explizit in der Anleitung, du darfst diese, sobald du eine Schablone berührst, musst du sie nehmen. Das ist nicht mit, ich probiere mal aus. Du musst sie nehmen. Und du darfst deine Figur nicht bewegen, du darfst sie nicht verschieben, die muss genau auf dem Punkt sein, und da fängt jetzt das Problem an, was ich hatte, weil wenn du diese Schablone, die kriegen extra so Gumminoppen drunter, damit die sich nicht wegbewegen, ne? Also damit die sich nicht verrutschen. Also kriegen die so eine, ja, das ist so Mauspad-mäßig, ne? So Mauspad-Stoff unter das Männchen geklebt. Das Problem ist, du rutschst dann auch von der Schablone nicht mehr runter. Du kannst, ohne das irgendwie so anzuwinkeln, dieses Männchen, diese Schablone nicht mehr unter dem wegziehen. Das ist ganz großartig. Damit bewegst du ihn so oder so schon mal. Das hat mich schon mal ein bisschen gestört. Dann muss ich sagen, wenn da Kinder spielen würden, vor allem jetzt, ich sag mal hier, ich kenne ja, ne, meine, und die müssen das jedes Mal an dieses Männchen dran klacken. Rat mal, wie lange diese Schablonen halten werden. Diese klack, 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 nee, immer an und
ab. Ich glaube, an der Stelle, das ist jetzt kein Spiel, was du mit Kindern oder sonst was spielst, oder?
Es ist ein Familienspiel, Familienplus. Es ist kein Kennerspiel.
Ja.
Es ist auch sehr seicht. Also es ist wirklich seicht. Du kannst dich die ganze Zeit unterhalten, weil jedes Mal, okay, wir reden mal weiter. Erstmal darüber, wie es weitergeht. Also du, jedes Mal, wenn du ein Tier fotografierst, ne, die haben unterschiedliche Punktewerte. Umso größer das Tier, umso mehr Zapfen bekommst du am Ende für das Tier. Das siehst du dann immer auf den ihrem Rücken. Danach musst du das Tier halt entfernen aus dem Bereich und tust es in das zweite Areal, wo es hin kann, ne? Damit du dann da wieder hinlaufen kannst. Also im Grunde genommen läufst du einmal rund um dieses, in diesen ganzen Arealen rum, damit du ja diese ganze Lane da bekommst, ne? Alle Habitate sozusagen fotografiert. Ja, und dann zum Beispiel hast du jetzt hier auch eine Aufgabe, wie du musst die Sechser-Schablone, die haben halt auch Nummern, ne? Von der Länge halt. Sechser-Schablone ist länger als die Fünfer und Vierer, ne? Und so. Und dann steht da zum Beispiel, um einen Zapfen zu erhalten in dieser Runde, musst du mindestens die Sechser-Schablone nutzen, oder mindestens die Fünfer, kannst aber auch die Sechser nehmen. So. Solche Sachen sind das. Dann kriegst du halt da immer noch Boni für. Dann kannst du noch die Sonne, wenn die Sonne auf einem deiner Habitate ist, das, welches du fotografierst, dann bekommst du einen Sonnenmarker auf dieses Bild, ne, ein bisschen belichtet, hast die Sonne halt auch im Hintergrund. Wenn du einen hast, sind das Nullpunkte, hast du zwei Sonnenmarker, weil du es zweimal fotografiert hast, ne, in einer weiteren Runde, dann bekommst du dafür zwei Punkte, glaube ich, waren das. Und wenn du sie aus Versehen dreimal fotografiert hast, glaube ich, so war das, oder einmal, na, weiß ich nicht mehr, wir haben es leider nicht geschafft, deswegen, dann bekommst du sogar Minuspunkte, ne? Also darfst du auch nicht zu oft fotografieren. Das Problem ist, wenn du einmal mit deinem Habitat angefangen hast, wo die Sonne nicht ist, und du willst das ja vervollständigen, dann rennst du der Sonne eigentlich immer hinterher, weil du fotografierst, wenn du kannst nicht dazwischen fotografieren, weil du musst immer sofort an die anderen Karten anlegen. Fotografierst du dazwischen, kannst du halt nicht mehr anlegen. Und was ich sagen muss, die Anleitung ist nicht gut geschrieben. Es tut mir leid, aber wenn du alles mit Piktogrammen machst, ist das nicht gut. Also du musst wenigstens ab und zu mal was schreiben. Also die haben da wirklich, dann steht da ein Männchen oder so abgebildet, das kannst du ja noch denken, aber diese Schablonen, ich wusste ganz am Anfang nicht, weil ich mir den, ich überfliege das meistens ein bisschen, ne, den Anfang, weil ich mir jetzt nicht gucke, was alles drin ist. So, dann wusste ich aber nicht, wie das heißt, also kannst du den Text nicht lesen, weil dann steht da ja immer Fotoschablonen, Dingschablonen, dann steht da aber nur das Bild davon, von diesen Schablonen. Ich fand das nicht gut gemacht, also tut mir leid.
Aber bei wem ist das jetzt rausgekommen? Ist das etwas, was ein Kickstarter war?
Das war wohl ein Kickstarter. Das war auf jeden Fall irgendwann auf der Spielmesse. Und das hatte auch eine Freundin von uns gezockt. Grüße gehen raus an die liebe Becky. Die hat das auch gespielt und hatte sich auch was ganz anderes darunter erwartet. Hatte das da gespielt und war total frustriert. Weil es ist wie eher wie eine Beschäftigungstherapie. Weil du die ganze Zeit versuchst, das ist eher so eine Frickelarbeit, als ein taktisches Spielen. Du versuchst ja die ganze Zeit zu schätzen, wie lang sind die Dinger, dann versuchst du dich irgendwo hinzubewegen und das, du bist eigentlich mehr damit beschäftigt, diese Schablonen aneinander zu stecken.
Ja, das hab ich verstanden. Die Frage ist tatsächlich nur, also das klingt jetzt für mich so wie so ein typisches, wie ist ein typischer Kickstarter, ja, der das sieht echt schnieke und echt schick aus, aber am Ende des Tages, ja, hört's da genau auf. Der USP ist nur in der Optik und das Spiel ist dann eher wirklich super seicht. Aber
ja, das Spiel ist wirklich seicht.
Aber ist das jetzt ein Spiel, was es auch im Retail zu kaufen gibt? Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages
ja. Das kannst du einfach ganz normal bei hoch kaufen. Ja. Das kannst du ganz normal kaufen. Ich, wie gesagt, ich hatte mir auch was anderes runter vorgestellt. Ich dachte irgendwie, ne, Naturthema, cool.
Ja, ist in Ordnung, aber also würdest du jetzt sagen, okay, ich habe mal was anderes, wir kennen das ja alle, ne? Wir haben ein Spiel und dann haben wir uns was anderes drunter vorgestellt und dann sagt man, okay, es ist trotzdem ein cooles Spiel, ja, man kann es trotzdem spielen, ist jetzt vielleicht nichts für mich, aber das klingt jetzt irgendwie auch so.
Ich glaube, was wer das spielen kann, auch wenn du gerade gesagt hast, das spielen ja eher kleine Kinder. Ich glaube, das ist eher so ein Familienspiel, so ein ganz seichtes. Wir müssen nicht drauf achten, was wir tun. Wir können dabei quatschen. Ne? Also einfach so ein Spiel. Ob ich es mir dafür kaufen würde, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste, hätte ich vorher gewusst, was es ist, ne? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Es ist nicht wirklich schlecht, weil die Mechanik ist halt schon interessant und ich weiß ja auch, was sie damit wollten, ne? So, es war mal was anderes. Einfach so mal abschätzen, wie lange, ne, man das da so einstellen musste. Aber ich fand es irgendwie sehr beschäftigend. Einfach nur so eine Beschäftigungstherapie. Also es war nicht schlecht. Wir hatten trotzdem unseren Spaß, aber eher bedingten Spaß. Ich sag mal so einen sehr gediegenen Spaß, ne? Also du hast halt so, ist halt gemütlich, aber jetzt auch nichts, was du verpasst hättest, wenn du es nicht gespielt hast. Sagen wir es mal so.
Klingt so. Na, du, am Ende des Tages gibt es sicherlich auch keine schlechten Spiele, sondern einfach
Kundschaft. Ich kenne ja auch welche, die das ganz gut fanden. Also, ne, also manche haben ja auch, ich kenne auch bei uns eine Freundin auch aus dem Bekanntenkreis, die findet das super. Die spielt das super gerne. Also, es gibt für jeden, ne?
Jeden Tierchen sein Pläsierchen.
Genau, deswegen. Also, nur weil es bei mir jetzt nicht, also, das habe ich ja auch, glaube ich, mal, hätte ich auch geschrieben, für Vielspieler würde ich sagen, Gelegenheitsspieler, glaube ich, würde das gut ankommen. So ein bisschen frickeln oder ein bisschen bei trotzdem noch quatschen, dann schöne Optik. Ich glaube, da kommt das gut an. Das wäre so eher die Kategorie, wo ich es einordnen würde.
Okay.
Ja, gut.
Cool. Dann sind wir durch.
Ja, haben wir. Haben wir es geschafft. Oh, war dieses Mal gar nicht so lang wie die letzte gespielt. Was ist denn da los?
Ja gut, die letzte war aber auch, ne, mit Seti etc., da gab es
ja gut, das war
da schon ein bisschen mehr. Da habe ich ein bisschen mehr und länger ausgeholt.
Seti genau. Ist ja auch ein großes Spiel.
Ja.
Nee, aber waren wieder coole Spiele dabei, finde ich.
Ja, definitiv. Und hat wieder Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich hoffe, euch da draußen auch.
Das hoffe ich natürlich auch. Dann würde man sagen,
ich doch.
Wir bedanken uns wieder bei euch fürs Zuhören, fürs Treusein. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, richtet es gerne weiterhin an uns. Ich bedanke mich an der Stelle und wünsche euch einen schönen Tag.
Ja, da schließe ich mich an und wünsche euch, ja, je nachdem, wann das hört, einen schönen Tag oder einen guten Abend. So, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Servus.